direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 317.
Deutschlandradio Kultur. Zeitreisen.
In Korea ist es so, dass Deutsch einen ganz tollen Ruf hat. Sie finden also dort an öffentlichen Plätzen ganz häufig deutsche Bezeichnungen, in koreanischer Sprache, zum Teil auch in lateinischer Sprache. Da steht dann halt Liebe oder Neuschwanstein, einfach so.
Händchen klein ging allein in die weite Welt hinein, frisch und froh kam er so auch nach Tokio.
Was ist Deutsch noch wert? Haltungen zu unserer Muttersprache. Ein Feature von Peter Kiefer.
An der Ostküste, da wo ich wohne, gibt es sehr wenig junge Leute, die Deutsch lernen. Und ich würde sagen, dass die meisten glauben, dass Deutsch eine besonders hässliche Sprache ist.
Michael, Anfang 20, begründet das Vorurteil seiner amerikanischen Landsleute damit, dass diese, wenn sie ein deutsches Wort lesen, es wie ein englisches aussprechen und glauben, es sei nicht mundgerecht. Auch Abys Erfahrungen mit dem Deutschen sind zwiespältig.
Wenn man mich in England fragt, was ich an der Uni studiert habe, und dann sage ich Deutsch-Germanistik, dann guckt jeder ein bisschen komisch. Ich glaube, viele Leute verstehen nicht, warum jemand Deutsch lernen will. Ja, ich weiß nicht auch, warum ich Deutsch lernen wollte, aber es gefällt mir. Der Klang für mich ist vielleicht ein bisschen hart, aber ja, nicht hässlich.
Heute haben wir in der Klasse vom Mord gesprochen. Wir haben das Wort erschießen gelernt. Das ist ein bisschen deprimierend. Und es gibt auch schießen. Auf Englisch gibt solche Unterschiede weniger. Zum Beispiel, ich finde das schön, dass das Wort verfahren denselben Basis als das Wort fahren hat, weil auf Englisch muss man das total anders ausdrücken. Und ich glaube, dass die Sprache irgendwie reicher deswegen ist, weil man mehr mit ähnlichen Wörtern spielen kann, was man nicht so gut auf Englisch tun kann.
Ich finde doch, glaube ich, hier auch im Gasthaus am Kiosk sehr viel von einem Gottfried Benn.
Verrät der junge slowenische Lyriker Aleš Steger. Von Ben und auch von anderen deutschen Autoren, die er vorher nur aus Büchern gekannt hat.
Und auch der Witz, das Schlagfertige, das klingt dann irgendwie, wenn man das aus den Mündern von Unbekannten auf der Straße zu hören bekommt, dann schlägt das dann bringt das Gedicht wieder zurück.
Aleš Steger erzählt, dass er Deutsch beim Anschauen von Fernsehserien gelernt hat. Sein Opa konnte ein paar Brocken sprechen und er, der kleine Junge, saß neben ihm auf der Couch und hat zunächst vor allem den Klang und den Fluss dieser Sprache für sich entdeckt.
Ich habe es intuitiv gelernt und wo ich dann die Logik drauf irgendwie ausbreiten musste, dann fehlte mir die Logik. Ich mag eigentlich auch so die Idee, dass in einer jeden Sprache doch auch sehr viel Chaos dahinter steht. Und die Deutschen geben sich ja natürlich sehr viel Mühe, dieses Chaos so weit wie möglich aus der Sprache rauszuhalten. Aber ganz gelingt es ihnen nicht. Und das macht das Deutsche auch so reizbar. Reizvoll.
Die Sprachwissenschaftlerin Gisela Klandelius.
Ich hatte meine arme Staatsexamenskandidatin, die ich eben über Morphologie des Deutschen zu prüfen hatte. Und da geht es immer um die Frage, wie kann man aus einfachen Wörtern komplexe Wörter bilden. Und dann habe ich ihr ein Wort vorgegeben, habe gesagt, nur erklären Sie mir mal das Wort Streuselkuchen. Ja, Kuchen mit Streusel. Das sagte ich ja, und wie sieht's aus mit dem Hundekuchen? Da setzte sie an zu sagen, Kuchen mit Hund.
Lässt sich eine Sprache unter Strafe stellen? Die öffentliche ganz bestimmt. Bekannt ist die sogenannte Loi Toubon in Frankreich, ein Gesetz, das beispielsweise den Gebrauch englischer Werbesprüche mit Acht und Bann belegt. Ähnliche Verordnungen existieren in Polen und neuerdings auch in Rumänien.
Statistisch gesehen gibt es eine Einschätzung, dass der Anteil an Anglizismen und Amerikanismen am deutschen Wortschatz bei 4% liegt. Da wäre ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht beunruhigt. Wir wissen auch, dass das Deutsche immer Anleihen von anderen Sprachen gemacht haben. Früher haben wir noch Billets gekauft und gingen auf den Perron. Das ist dann durch gewisse merkwürdige Eindeutungstendenzen Anfang des letzten Jahrhunderts dann dem Bahnsteig gewichen und dem Fahrschein.
Und letzterer inzwischen wohl dem Ticket. Aber welche Schlüsse lassen sich daraus schon ziehen, außerdem, dass die Sprache in Bewegung, dass sie auf ihre Weise und das heißt entgegen aller Reglementierungen lebendig ist?
Wenn wir uns angucken, und das hat wieder was mit dem großen Magen der Sprache zu tun, wie klasse diese ganzen Fremdwörter eingedeutscht werden. Also wir surfen im Internet und es wird gebraust. Das sind ja alles Formen, wo wir sozusagen unsere grammatischen Einheiten kombinieren mit den Wortstämmen, die aus dem Englischen kommen.
Genau wie wir es vormals mit dem Lateinischen und später auch dem Französischen gemacht haben. Das sogenannte Wörterbuch der überflüssigen Anglizismen, das bei Abstract beginnt und mit Zero Tolerance endet, verzeichnet allerdings nicht weniger als 4000 Einträge. Auch Eingedeutschtes. Das bekannte Sinn machen etwa, das man von to make sense abgelauscht hat, oder etwas ist der Punkt, obwohl das Deutsche da noch unterwegs ist und sagt, darum geht es. Selbst auf der Landkarte verschiebt sich der Nahe in den Mittleren Osten, weil im Englischen von Middle East die Rede ist, wenn Staaten wie Syrien oder Palästina gemeint sind. Scheinanglizismen à la Handy oder Service Point, bei denen selbst ein Engländer oder Amerikaner ins Grübeln käme, weil er sie von zu Hause gar nicht kennt.
Die europäische Sprachenpolitik zeichnet sich dadurch aus, dass sie sagt, jede Sprache bzw. sprachliche Gruppierung, die eine eigene Sprache hat, soll die bitteschön bewahren und soll die nicht zugunsten einer leicht zu habenden, esperantoartigen, anglifizierten Umgangssprache aufgeben, weil wir wissen, dass Sprache und persönliche Identität miteinander verbunden sind.
Was mir auffällt, es sprechen sehr, sehr viel mehr Personen im Ausland, mit denen man in Kontakt kommt, Deutsch, als man zunächst glaubt.
Wilfried Grohlich leitet die Abteilung für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im Auswärtigen Amt.
So viele Leute haben Deutsch gelernt und da muss man sich einfach fragen, ob wir Deutsche, wenn wir uns im Ausland aufhalten, ob wir da nicht einen Fehler machen, wenn wir sofort ohne Not auf Englisch oder auf Französisch rekurrieren, um uns verständlich zu machen.
Weit mehr als 5 Millionen Menschen alleine im Kernbereich der Europäischen Union lernen Deutsch. Und es scheint, als sei man in diesem Europa besser aufgehoben, als gelegentlich angenommen wird. Auf politischer Ebene gibt es freilich noch Blockaden. Erinnert sei an den Vorsitz Finnlands 1999 im EU-Ministerrat, als man für die informellen Treffen neben dem Finnischen nur Englisch und Französisch als Arbeitssprachen zulassen wollte, obwohl der Anteil der deutschen Muttersprachler in der EU mit 24% bei weitem den der Franzosen oder Engländer übersteigt. Erst durch den darauf erfolgenden Boykott der Länder Deutschland und Österreich war man bereit einzulenken und die entsprechenden Dolmetscherkabinen aufzustellen. Derlei Auseinandersetzungen haben aber eher einen symbolischen Wert. Der Wettbewerb der Sprachen findet auf einer anderen Ebene statt. Kurzer Rückblick. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verliert das Russische als Verkehrssprache im mittelost- und südosteuropäischen Raum fast über Nacht seine Bedeutung. Das Englische tritt an seine Stelle und mit ihm, noch für kurze Zeit auf Augenhöhe, das Deutsche. Gerade diese Sprache baut eine Brücke in den unmittelbar angrenzenden Westen. In der Eile müssen überall Sprachlehrer rekrutiert werden, aber
die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik besitzt ganz lange Wellenbewegungen. Es lässt sich nicht umsteuern wie ein schnelles Motorboot, sondern es ist eher wie ein ganz großes Schiff. Es braucht eine gewisse Zeit, bis es den neuen Kurs einschlagen kann.
Wenn Aleš Steger für sein Land Slowenien feststellt,
ich glaube, die deutsche Sprache hat extrem viel eingebüßt.
Dann gilt dies sicher auch anderswo. Dabei sind gerade Bewohner kleinerer Länder darauf angewiesen, Fremdsprachen zu lernen, um sich mit Europa und der Welt verständigen zu können. Am Beispiel der Slowenen sei angemerkt, dass sie dem Deutschen positiv, zumindest vorurteilsfrei begegnen.
Es gibt solche Statistiken, die besagen, dass man Anfang der 80er noch genauso viele literarische Bücher in der deutschen Sprache gekauft hat wie englische. Und das Verhältnis ist jetzt vielleicht 1:20.
Also der Wettbewerb ist da. Fakt ist natürlich, dass Deutsch sich im Wettbewerb sieht mit Englisch. Aber wenn man Sprache versteht als etwas, was das Fenster zu einer neuen Kultur aufstößt, dann ist Englisch nur bedingt ein Konkurrent.
Man begnügt sich auch sehr schnell mit einem sehr oberflächlichen ABC-Englisch. Wohingegen man beim Deutschen, auf das Deutsche ist man ja meistens nicht angewiesen. Diejenigen, die es erlernen, erlernen es dann auch ein bisschen gründlicher.
Wir unternehmen zum Beispiel im Moment eine sehr große Kampagne in Frankreich, um Franzosen dafür zu gewinnen, junge Franzosen, Deutsch zu lernen. Umgekehrt bemüht sich Frankreich in Deutschland, mehr Deutsche davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, Französisch zu lernen.
Denn wie anders sollen zwei dominierende Staaten in Europa sich weiter miteinander austauschen? Nur wieder auf Englisch? Das Sprachenregime der Europäischen Union verwaltet eine Palette von 22 Sprachen. Aber um nur ein Beispiel zu nennen, EU-weite Ausschreibungen für Unternehmen in den beteiligten Ländern sind auf Englisch oder Französisch abgefasst.
Deshalb ist es eine stehende Forderung von uns, dass eben auch Dokumente rechtzeitig und schnell ins Deutsche übersetzt werden, damit man Zugang hat. Bei der Werbung für die deutsche Sprache müssen wir andere Assoziationen auch auslösen, wie nur das Scherenschnittprofil von Goethe oder Schiller. Ein wichtiges Element für den Erfolg unserer Werbebemühungen ist einfach aufzuzeigen, dass die deutsche Sprache zu was Nutze ist.
Nutze wozu? Allein in den letztjährigen Beitrittsländern der EU lernen 4,5 Millionen Menschen Deutsch. Über 8 Millionen sind es in der GUS. Ein wesentliches Anliegen dafür ist die Hoffnung, mit dem Erwerb der Sprache die Karriereleiter in einem deutschen Unternehmen besteigen zu können. Aber funktioniert das überhaupt?
Zunächst mal würde ich sagen, nein.
Auf Christoph E. Ehrhardts Visitenkarte steht Leiter Corporate Communication. Man muss es erst einmal ins Deutsche übersetzen, Unternehmenssprecher. Und er spricht für einen sogenannten Global Player, den Berliner Pharmakonzern Schering.
Es mag den Einstieg erleichtern, wenn man Sprachen außerhalb der eigenen Muttersprache und des Englischen zusätzlich beherrscht. Aber da ist für den Koreaner, der bei uns einsteigen will, Deutsch auch nicht wichtiger, als jetzt etwa Französisch, Spanisch oder eine andere Sprache es wäre.
In den Manager-Etagen wird Englisch gesprochen. Bestimmte Bereiche des Unternehmens Schering, selbst im Urberliner Stadtteil Wedding, tragen englische Bezeichnungen.
Natürlich spielt die Kultur unseres Unternehmens, die ja gewachsen ist über einen langen Zeitraum und aus dem deutschen Umfeld heraus gewachsen ist, im Miteinander und auch dem Auftritt noch eine gewisse Rolle. Zugleich ist für uns aber auch ganz wichtig, dass wir etwa im internationalen Umfeld nicht den Eindruck nach außen erwecken, dass wir nun, ich nenne das mal, eine Leitkultur hätten. Wir haben sehr viele Teams, die multikulturell zusammengesetzt sind, in denen verschiedene Sprachen und Kulturräume zusammenkommen und für die es möglicherweise sogar hinderlich wäre, wenn der Eindruck entstünde, es gäbe nun eine Sprachwelt, eine Kulturwelt, die befördert wird.
Lediglich, wo der technische Nutzen gering zu sein scheint, hat sich das Englische noch nicht allzu weit vorgearbeitet, etwa in einem begrenzten Bereich des Wissenschaftsbetriebs, wie den philologischen Fächern oder auch der Archäologie. Hier besitzt das Deutsche nach wie vor einen hohen Stellenwert. Zu Zeiten eines Sigmund Freud oder Albert Einstein war es sogar die dominante Wissenschaftssprache in der Welt. Aber wer würde heute noch daran denken, einen weltweiten Trend gewaltsam umkehren zu wollen? Gisela Klandelius schildert mit ihren Eindrücken von einem Berliner Kongress, der Psycholinguistiker aus aller Welt versammelt hatte, ein ebenso amüsantes wie zweifelhaftes Beispiel für den Status quo eines alles dominierenden Englisch.
Gestern hatte ich einen Vortrag einer Französin gehört, die hat also zwar Englisch gesprochen, aber mit einer derart klaren französischen Intonation. Das Wissenschaftsenglisch ist ja stark durchsetzt mit lateinischen Ausdrücken, dass man fast nur noch französische Wörter hörte und es war wirklich kompliziert zu folgen.
Wer hingegen Deutsch als Fremdsprache wählt, wählt Kultur?
Neuschwanstein oder Mercedes-Benz oder Boris Becker, diese Dinge, das ist in den Köpfen drin.
Matthias Adelhöfer ist Lehrer und Koordinator der Sprachkurse am Goethe-Institut in Berlin. Er hat langjährige Auslandserfahrungen in Japan und Korea gesammelt und er ist, wenn man so will, dauernd am Puls der Sprache.
Man geht als Lehrer praktisch den ganzen Tag rum und schaut so, was kann ich jetzt für die nächste Klasse oder wenn ich als Lehrbuchautor bin sogar, für mein nächstes Lehrbuch verwerten. Als ich jetzt in Japan war, hatten wir natürlich auch damit zu ringen, dieses alte Deutschlandbild zu verlassen. Das wird im Moment unterstützt durch eine Aktion, das Deutschlandjahr in Japan.
Alles andere siehst du nicht.
Warum die Koreaner Deutsch lernen? Ja, das Image des Deutschen ist ja ganz stark geprägt durch diesen Begriff der Kulturnation, dass eben deutsche Komponisten dort sehr bekannt sind. Deutsche Dichter weniger, aber deutsche Komponisten natürlich. Ehemals war Deutsch wichtig dort für die Sprache der Juristen, also das ganze Gesetzessystem, auch in Japan wurde mehr oder weniger übernommen. Das wirkt immer noch nach, also selbst wenn das jetzt über 100 Jahre her ist.
Außerdem ist da etwas, das ebenfalls überraschen mag und das sogar britische mit koreanischen Studenten verbindet.
Man kann direkter mit Deutsch sein. In Englisch sagt man immer vielleicht oder etwas, aber auf Deutsch sagt man direkt, was man will und das ist nicht unhöflich.
Also man traut sich plötzlich Dinge, die man sich vielleicht in seiner Muttersprache nicht auszudrücken trauen würde. Es gibt weniger Tabus, es gibt keine Tabu-Assoziation. Das ist etwas, was man eigentlich erst im Ausland merkt, welche auch emotionale Qualität diese deutschen Wörter, die deutsche Sprache hat. Das merkt man erst, wenn man länger Zeit im Ausland ist.
Vor allem, wie ich auf Slowenisch schreibe, hat sich durch diese Erfahrung irgendwie verändert. Die Erfahrung der deutschen Sprache hat irgendwie mein Slowenisch beeinflusst. Wenn ich schreibe, ich denke jetzt nicht, wie klingt das auf Deutsch, aber trotzdem gibt es da... Man denkt nicht dreimal, man denkt fünfmal über eine gewisse Formulierung nach und das kommt, glaube ich, dadurch.
Aleš Stege hat einzelne seiner Gedichte mit der Hilfe eines deutschen Lyrikers selbst ins Deutsche übersetzt.
Ich musste dann wirklich Wort für Wort erzählen, was jetzt hinter den Worten im Slowenischen steckt, welche Assoziation das eröffnet, wie der poetische Fluss eigentlich funktioniert, wie die Atemzüge sind, was für Details, was für Anspielungen. Und meine Erfahrung war, dass ich mich nur zu einem ganz gewissen Grad mitteilen konnte. Es gibt in der Lyrik eine Leerstelle zwischen der einen und der anderen Sprache.
Die Assoziationen, die das Deutsche als Fremdsprache weckt, verbinden sich natürlich mit den Wörtern.
Versuchen wir mal Heimat auf Englisch oder Französisch oder sonst wie auszudrücken.
Die Rolle des Deutschen wird sich noch vermindern, weil die Präsenz der Sprache mit ökonomischer Macht verbunden ist, auch mit bewusstem Imperialismus. Und Deutschland, wie ich das sehe, ist doch viel weniger imperialistisch wie andere Großmächte.
Und ist nicht das, wenn es so ist, am Ende ganz sympathisch?
In unseren Zeitreisen hörten Sie »Was ist Deutsch noch wert? Haltungen zu unserer Muttersprache«. Autor war Peter Kiefer, es sprachen Udo Baumgartner und der Autor. Sie können die Sendung im Internet unter www.dradio.de im Portal Zeitreisen nachlesen.
Deutschlandradio Kultur.
Freier.
Männer unterwegs in der Grauzone des Sex. Feature
von Uli Schauen.
Bernd steht auf lateinamerikanische Frauen.
Das glaube ich, ja.
Seit über 25 Jahren geht er ins Bordell. Das erste Mal mit 20. Es war das erste Mal überhaupt. Er wollte mal wissen, wie das geht mit dem Geschlechtsverkehr.
Na, wie kann man da Nein sagen?
Damals in den 70er Jahren waren das in der Regel deutsche Frauen, die da gearbeitet hatten. Und die waren recht frustriert, weil sie das Gefühl hatten, na, wir sind so das Letzte. Also hier anschaffen gehen, ist wirklich der letzte Dreck. Und entsprechend schlecht wurden die Freier damals zum Teil auch behandelt. Zum Teil, muss ich sagen. Also heute sind es ja überwiegend Nicht-Deutsche. Also vor allen Dingen spanisch sprechende Frauen. Und die haben einfach eine andere Einstellung dazu. Die sehen das, soweit ich das aus meiner Sicht beurteilen kann, lockerer, entspannter, haben einen gewissen Spaß, wissen auch, sie machen hier was Tolles, weil sie relativ viel Geld verdienen, weil sie was für ihre Familie tun oder für sich selbst. Das macht natürlich auch dem Freier mehr Spaß, als wenn man da so eine frustrierte Katholikin kriegt, die einem dann noch erklärt, es sei alles unmoralisch, was sie da tut. Das ist natürlich das Allerletzte. Und so war es zum Teil in den 70er Jahren noch. Ja.
Zufallsbekanntschaft mit zwei Männern in einem Straßencafé an der Frankfurter Kaiserstraße. Zwei Monteure, die sich überlegen, ob sie mal in den Puff gehen oder nicht. Na, wahrscheinlich schon.
Für den Prostitutionsbereich ein paar Tipps von Männern für Männer geschrieben, dass sie eine schöne Zeit hier haben. So ein bisschen.
Eigentlich wollte man jetzt bloß ein Bier trinken.
Genau.
Ja, wo kann man das hier gemütlich?
Gemütlich ein Bier
oder
trinken.
Ist egal, ob das
Frankfurter Bahnhofsviertel, eine Straße weiter. Die meisten Männer sind rein zufällig hier, als sie von einer kleinen Gruppe Aktivistinnen angesprochen werden. Den Frauen geht es um AIDS-Vorbeugung, denn zu viele machen es ohne Gummi. Und es geht ihnen um die Arbeitsbedingungen der Prostituierten. Wenn die Arbeitsbedingungen gut sein sollen, dann muss man das Verhalten der Kunden beeinflussen.
Naja, wir sind ein Zusammenschluss von mehreren Organisationen, also einmal die mit Prostituierten arbeiten und dann auch zum Beispiel das Gesundheitsamt, das Jugendamt. Und wir haben mit Freiern und mit Prostituierten 10 Verhaltensregeln entwickelt, damit Männer, die zu Prostituierten gehen, sich das auch durchlesen und sich daran halten. Weil uns ist es wichtig, also wir sind nicht gegen Prostitution, wir sind natürlich für Prostitution, aber die muss natürlich auch fair, sauber und anständig und auch safe, also mit Kondom, ablaufen.
Die Soziologin Christiane Hove hat die Aktivistinnen zusammengebracht.
Ich habe lange Jahre bei AGISRA gearbeitet, einer Frauenorganisation, die mit Migrantinnen arbeitet, von und für Migrantinnen und dort eben auch mit Migrantinnen in der Prostitution.
Und das veränderte ihren Blick auf die Prostituierten, später auch auf die Freier.
Dadurch, dass wir natürlich einen guten Einblick hatten auch in das Milieu oder das Rotlicht durch die Frauen selber und durch ihre Arbeit, sich vieles halt doch nochmal ganz anders zeigte und das auch wegging von diesen gängigen Klischee-Vorstellungen von Gewalt und Ausbeutung und es eben doch zum größten Teil eine Arbeitsmigration ist, dass die Frauen sehr wohl wissen, was sie tun, dass sie auch zum Teil die Arbeit auch gerne machen bis sehr gut machen.
Dass Prostitution so viel mit Gewalt zu tun haben sollte, wie es in der Öffentlichkeit scheint, konnte Christiane Hohe nicht mehr glauben. Sie hat eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht und die Männer nach ihren Motiven gefragt. Mit dem Ergebnis,
dass die Männer in den ganzen Interviews das Thema Macht und Gewalt gar nicht auftauchte und es auch nicht der Punkt ist, also sondern sie eher diese Aufregung und Verlegenheit haben und Angst vor Ablehnung. Das wird es auch geben. Es gibt auch Männer, die sich sehr unflätig und unhöflich den Frauen gegenüber benehmen, was man dann von den Frauen wiederum weiß.
Die Studie ist vom Bundesfrauenministerium gefördert worden und sollte eigentlich auch vom Ministerium veröffentlicht werden. Aber nachdem Alice Schwarzer in ihrer Zeitschrift Emma einen Artikel gegen Christiane Hove veröffentlicht hatte, war in dem Ministerium davon keine Rede mehr. Sie darf streng genommen nicht mehr sagen, dass das Ministerium Geld gegeben hat, um Freier zu befragen.
Sie haben sich schwer getan mit dem Ergebnis. Ich denke, dass es auch was damit zu tun hat, dass ganz stark dieser Gewaltduktus ein Thema war und ganz stark dieser Menschenhandelsfokus, dass der Ihnen ein Stück vielleicht auch zu wenig gewichtet war in meiner Studie.
Guten Abend. Darf ich Ihnen was für heute Abend mit auf den Weg geben?
Gerne.
10 Verhaltensregeln, wenn Sie hier mal einkehren und eine kleine Lebensversicherung beziehen.
Alles klar.
Bitte schön.
Die Frauen im Frankfurter Bahnhofsviertel verteilen Kondome und Postkarten, auf denen 10 Regeln stehen. Regeln für die Besucher von Prostituierten.
Erstens, Höflichkeit, Respekt und ein sauberes Äußeres öffnen dir jede Tür. Bei Verdacht auf Zwang oder Gewalt, was tun? Spiel nicht den Helden. Unter www.freiersein findest du Beratungsstellen.
Es geht um eine Inszenierung, um ein wirkliches ein Setting, was geschaffen wird, ein Rahmen, wo es um eine Inszenierung von sexuellen Fantasien und Bedürfnissen geht.
Christiane Hove, die Autorin der Studie über Freier.
In den Beziehungen selber ist eine sehr große Sprachlosigkeit zwischen den Geschlechtern und Sexualität zu leben ist nicht so einfach. Also darüber auch mehr zu sprechen oder das gemeinsam nochmal zu entwickeln oder auch, wenn man länger in Beziehungen ist, das auch nochmal eher vielleicht zu verabreden, dass sich wenig Zeit genommen wird dafür. Was ganz deutlich wurde, war zum Beispiel in der Nachfrage nach oralem Sex. Das ist fast mehr noch nachgefragt als der Geschlechtsverkehr mit der Prostituierten und dass sie das eben auch sehr stark vermissen bei ihren Partnerinnen, dass Männer bis heute eigentlich sehr stark die Aktiven sind, die es vorantreiben, auch im Kontakt mit den Frauen, auch im Bett selbst und es da immer noch eine sehr starke geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gibt, sage ich mal, im Bett.
Also wenn ich eine Frau dafür bezahle, dass ich Sex habe, habe ich zwar dann auch halbwegs guten Sex, die sind ja technisch routinierter als die meisten privaten Frauen, aber das Gefühl, wenigstens ein bisschen gewollt zu sein und sei es nur für diese eine Nacht, und das fehlt ja praktisch völlig. Aber das wollen die Männer auch.
Edgars Stimme haben wir verfremdet. Wenn bekannt würde, dass der Rechtsanwalt aus Ostdeutschland öfter mal in den Puff geht, könnte das etliche Klienten abschrecken, befürchtet er.
Der Mann ist eben mehr promiskuitiv veranlagt, wie man es im Tierreich auch sieht. Also das Männchen hat eben dann in der Regel mehrere Weibchen. In einer Beziehung, sagen wir 20, 30, 40 Jahre mit einer Partnerin, ist der Sex natürlich auch immer noch nach 20 Jahren noch da. Aber ist, naja, wie soll man sagen, die Abwechslung, ja, und die Möglichkeit, es zu können. Ja.
Wenn man sich mit der modernen Evolutionstheorie so ein bisschen was auseinandersetzt, kommt man nochmal dahin, dass der Mann sein Sperma möglichst breit streuen möchte, um möglichst viele Nachkommen zurückzuschaffen. Und die Frau, die hält hin. Der Mensch ist von seiner Natur alles andere, nur nicht monogam.
Die meisten Frauen könnten ihrem Mann eher eine Geliebte verzeihen als einen Buffbesuch, obwohl es ja nach männlicher Logik oder nach objektiver Logik andersrum viel ungefährlicher für eine Frau ist. Eine Geliebte beinhaltet ja immer das Risiko, dass man sich aus der aktuellen Beziehung löst und mit in eine neue eingeht.
Und ich mache Folgendes, ich bin verheiratet, aber ich lebe mich einfach aus. Vielleicht ist diese polygame Ader in mir etwas stärker als anderswo, aber warum soll ich gegen meine Natur ankämpfen? Ich sehe es einfach nicht ein.
Tagsüber bin ich in meiner Arbeitsgestaltung so flexibel, bin häufig auch unterwegs und habe Termine hier im Umfeld, sodass das für mich dann überhaupt kein Problem ist.
Jede Frau ahnt immer etwas, ne? Das ist völlig normal, ne? Aber ich denke mal eher nein. Bin ein guter Schauspieler. Also bin ich leise und still und sage nichts.
Zur DDR-Zeit, sagt Edgar, ist er nicht mal auf den Gedanken gekommen, in den Puff zu gehen. Und Dieter aus Leipzig pflichtet ihm bei. Und das soll nicht an dem Verbot der Prostitution gelegen haben.
Wenn man mal eine Frau haben wollte, das kriegte man auch so auf Partys oder so. Da waren die Menschen doch etwas freizügiger als vielleicht heute. Ich kann das zwar nicht einschätzen, ich bin nicht mehr in dem Alter, wo ich da auf solche Partys gehe, aber da kriegte man immer was ab dann, wo keine feste Beziehung mit verbunden sein musste.
Naja, geändert hat sich schon der Umgang mit der Sexualität und der Geschlechter untereinander. Der war zu DDR-Zeiten so grundlegend anders als jetzt und als im Westen. Nun gibt es da ganz verschiedene Kreise, aber die Kreise, in denen ich da groß geworden bin oder verkehrt habe, da war der Umgang mit Sexualität ganz locker. Und bis dahin, dass auch eine Frau mal so sagt, ach, naja, mit mir kann man schlafen. Loszugehen und bei der Disco ein Mädel aufzureißen, hat also mindestens jede zweite Woche geklappt, mindestens. Immer eine andere.
Und dann kam die Wende.
Das muss dann so 90 gewesen sein. Also nach der Währungsunion, da waren wir beim Fasching gewesen, haben so zwei Mädels angebaggert, mein Freund und ich. Und als die fragten, was machten ihr, haben wir beide so auf Spaß gesagt, wir sind arbeitslos. Bin innerhalb von 5 Minuten weg. Und kamen später wieder und beschwerten sich, warum habt ihr gesagt, ihr seid arbeitslos, ihr seid doch vom Beruf das und das, also mit höherem Ansehen und mehr Geld, also durchschnittlich, und wollten doch wieder mit uns reden. Da wollten wir aber nicht mehr. Das ist ja vorher nie passiert. Wie viel man verdiente, war zu DDR-Zeiten ziemlich gleichgültig. Da haben wir mit anderen Werten die Frauen erobert, mit der alternativen Haltung, mit Intelligenz, mit Aussehen, mit schrägen Sprüchen, aber viel weniger über Statussymbol und Geld.
Dort in Fellbach gibt es Sonderkonditionen für Stammgäste, was den Eintritt anbelangt, mit 10er Karte für 360 Euro. Dann reduziert sich der Eintritt auf 36 Euro. Dann gehe ich halt nur einmal aufs Zimmer und nicht zwei- oder dreimal. Dann lieber zweimal in der Woche als dreimal am Tag oder so. Gell. Dort kostet die halbe Stunde 55 Euro, dann sind es halt, sagen wir, ein runder 100 oder Besuch. Wenn ich das so zusammenrechne, sind es natürlich schon 1000 Euro im Monat, kommen locker zusammen. Aber andererseits, wenn du eine Beziehung hättest, eine Partnerin hättest, kann man natürlich nicht vergleichen, aber da kommst du auch nicht umsonst weg.
Finanziell ist das überhaupt kein Problem. Ja, gut, das sind schon, ich habe mal durchkalkuliert, im Jahr sind da schon so 15, 16, 17.000 Euro. Aber ich bin da relativ finanziell unabhängig und das ist mir die Sache einfach wert. Ne? Wenn ich Golf spielen würde, würde es mehr Zeit in Anspruch nehmen und wahrscheinlich auch teurer sein.
Klar, jeder, der ein Mädel länger oder näher kennt, der sucht sowas wie eine Freundin oder Ersatz für das richtige Leben. Aber das ist ja hier eigentlich nicht das richtige Leben. So, und hier lernt man Mädel über den Sex kennen. Und während im normalen Leben lernt man Mädel halt nicht über den Sex kennen, sondern es ist genau andersrum. Und genau das ist halt auch das Schwierige daran. Ne? Weil entweder kann man dazwischen trennen oder es ist halt so, dass man fast beinahe, sag ich mal, ängstlich reagiert, nach Sex zu fragen oder sowas, dass man im normalen Leben eher Sex gegenüber sehr reserviert gegenüber ist, sehr introvertiert, zurückhaltend.
Hältst du das gerne so auseinander?
Nein, das müsste umgekehrt sein.
Der sensible Fritz hat Probleme. Fritz hat die Balance nicht mehr halten können. In eine Prostituierte hat er sich verliebt.
Bei einem Mädchen war es von meiner Seite echte Liebe gewesen, aber das ist also eigentlich Unsinn, wenn man doch ein bisschen was mehr Distanz halten sollte. Man sollte also gucken, dass man seine Emotionen also irgendwie kontrolliert.
Er hat Schluss gemacht mit der geliebten Prostituierten. Immerhin ein Gutes hat das Ganze.
Meine Frau und ich haben etwas mehr füreinander entwickelt. Und jetzt ist da irgendwie eine andere Harmonie drin und es geht besser. Auch im Bett.
Beim Sex gibt man ja, wenn es wirklich ein tiefes Erlebnis ist, auch etwas von seinem inneren Preis, also von seinen innersten, tiefsten Gefühlen. Es ist ja im Grunde ein Ausdruck von Hingabe im ursprünglichen Sinne. Und von daher ist es ein ganzheitliches Erlebnis. Ein bezahlter Sex ist eben ein isoliertes Erlebnis, was sozusagen an dieses Ganzheitliche erinnert. Ich versuche natürlich, dieses ganzheitliche Erlebnis, soweit es geht, in diesem Bezahlsex zu bekommen.
Naja, eine alte Prostituierte hat mal gesagt, mit jedem Gang aufs Zimmer stirbt ein Stück Seele. Ich denke, das stimmt für die Prostituierten, aber das stimmt auch für uns oder für mich. Also ich merke schon, dass Prostitution meiner Fähigkeit, mit Frauen umzugehen, schadet und meiner Fähigkeit, Beziehungen einzugehen, schadet.
Freier.
Ja, ich sag immer ganz einfach, Monogamie ist Monotonie.
Männer unterwegs in der Grauzone des Sex.
Ich gehe ins Bordell, um Spaß zu haben, um mein Sexualleben in Ordnung zu halten.
Alleine dieses Betrachten ist ja schon ganz prickelnd.
Feature von Uli Schauen. Es sprachen Michael Rotschopf, Axel Wandke
und Chris Pichler. Auf Wunsch einiger Interviewpartner wurden ihre Stimmen verfremdet.
Ton: Alexander Brennecke. Regieassistenz: Sabine Bohnen. Regie: Beate Ziegs.
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2007.